Und aus Afghanistan, steht doch nochmal auf und wir wollen mal. Wir haben heute Taufe und Taufe bedeutet immer, ihr dürft Platz nehmen, dass wir, das heißt, der Prediger versucht heute kürzer zu predigen. Amen. Preist den Herrn, ich gucke zu Bruder Michel, der hilft mir dabei. Amen. Denn wir werden heute 8 wunderbare Zeugnisse hören von eurem Leben. Leider nur jeder 3 Minuten, nicht wahr? Wir haben gesagt, jede Sekunde länger, eine Sekunde länger unter Wasser. Ne? Ja, das war nur Spaß. Amen. Aber damit wir schon mal wissen, wo es lang geht. Amen. Und wir sind mitten in einer Predigtreihe, nämlich die Psalmen beten mit Jesus. Wir haben gesagt, Jesus, er ist der Leidende. Wir dürfen mit dem Leidenden beten. Psalm 22. Dann haben wir Christine gehabt mit Jesus. Er ist der Auferstandene. Amen. Wir beten mit dem Auferstandenen. Psalm 16. Dann hatten wir letzte Woche Bruder Michel, Schwester Johanna, Jesus, er ist der geliebte Sohn. Psalm 2. Das haben wir sehr genossen. Gott segne euch nochmal dafür. Und heute Jesus, er ist König. Amen. Und Taufe bedeutet ja nicht, hallo, schau auf mich, ich bin perfekter Christ. Sondern Taufe bedeutet, so wie ich damals Tischler geworden bin, bin ich zu meinem Meister gegangen, habe gesagt, ich habe keine Ahnung von Tischlerei, aber ich möchte jetzt 3 Jahre lang lernen. Ich möchte Azubi werden und hier sind 8 Azubis, die sagen, wir sind noch nicht perfekt, wir sind noch am Anfang, aber wir haben einen König. Und das ist Jesus Christus. Und heute kommt die Unterschrift. Amen. Amen. Wir wollen lesen Gottes Wort aus Psalm 110, 1 bis 4. Von David, ein Psalm. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht, in heiliger Pracht. Aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Das sind geheimnisvolle Verse. Allein diese 4 Verse braucht bestimmt 4 verschiedene Predigten, die ich habe. Und ich habe auch heute keine Zeit. Aber es ist der Abschluss einer Predigtreihe, wo wir gelernt haben, Jesus ist wie ein Diamant, wie ein Smaragd mit vielen verschiedenen Facetten. Er ist der Leidende, er ist der geliebte Sohn. Er ist der Auferstandene. Heute haben wir, er ist der König. Aber selbst in diesen 4 Versen haben wir verschiedene, wie soll man sagen, Facetten von Jesus. Er ist gleichzeitig König. Und Vers 4, er ist gleichzeitig der Priester. Er ist gleichzeitig der Richter und gleichzeitig ist er das Opfer. Er ist gleichzeitig der Schöpfer und gleichzeitig ist er gezeugt. Er ist gleichzeitig Gott und gleichzeitig der Sohn. Was für scheinbare Widersprüche, was für Spannungen sind allein hier in diesen geheimnisvollen Versen. Wir brauchen Jesus, um die Bibel zu verstehen. Amen. Und ich habe es auch im Taufkurs gesagt, ich glaube, da sind wir verwandt mit euch als Perser. Wir haben keine gute Erfahrung mit Gehorsam zu einem König. Denn wir hatten auch Könige und Kaiser in Deutschland. Aber wenn wir nach England schauen, dort haben sie beides. Ne? Einen König und eine Demokratie. Die haben das geschafft. Wir als Deutsche nicht. Wir haben schlechte Gefühle, was Könige angeht. Noch schlechtere Gefühle, was Diktatoren angeht. Der zum Beispiel, dessen Namen ich nicht nenne, vor 80 Jahren hier geherrscht hat. Gehorsam, und das ist heute Taufe. Gehorsam ist für uns Deutsche ein schwieriges Wort. Wir als Deutsche, wir lieben die Freiheit. Wir haben unseren König in die Wüste geschickt. Jetzt sprechen wir als Politiker, aber jetzt höre ich auch schon auf, weil hier ist nicht erlaubt, als Politiker zu sprechen. Ja, aber ich möchte dich heute fragen, und das ist meine Provokation, wie heißt dein König? Wir haben viele, die aus dem Islam kommen, viele muslimische Freunde, und der Name eures Königs ist Allah. Allah und sein Königreich heißt Islam. Islam hat eine Übersetzung und heißt Hingebung oder Unterwerfung, besser gesagt. Allah ist ein ganz anderer Gott als der Gott der Bibel. Allah ist einer. Er ist nicht dreieinig, er ist einer allein. Und er ist auch nicht nach innen in einer Beziehung, so wie der Gott der Bibel, ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist auch nicht ein Beziehungsgott. Wenn du zum Beispiel auch mit mir auf den Münsterplatz oder in einen Bahnhof gehst und mit deinen leuchtenden Augen und voller Begeisterung sagst, ich habe eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Jeder Muslim wird sagen, du gehörst in die LVR. Man kann keine Beziehung mit Allah haben. Die Lieblingsfrau von Mohammed, Aisha, hat gesagt, wenn jemand behauptet, Mohammed hat Allah gesehen, ist ein Lügner. Man kann nicht Beziehung haben mit Allah. Im Islam gibt es einen König, sein Name ist Allah, und er hat alles vorherbestimmt. Alles ist vorherbestimmt. Allah hat viele Menschen und Dschinn geschaffen für die Hölle. Nun sagst du vielleicht, ich bin Deutscher, ich bin ein ordentlicher Atheist, ich habe keinen Gott, ich habe keinen König, ich bin frei. Nun, wenn du ein Vertreter bist der Moderne, jetzt sprich mal nicht von denen der Postmoderne, die schon erleuchtet sind von Edwin Hubble oder Karl Friedrich Weizsäcker, sondern die noch an diesem orthodoxen Atheismus festhalten. Die Welt, das Universum ist nicht geschaffen von einer Person, die sich Gott nennt. Es gibt keinen Gott. Sondern wir haben ein System, einen Urknall. Aristoteles nannte es der unbewegte Beweger. Wer denkt, dass Aristoteles an einen Gott glaubt, irrt sich. Aristoteles dachte an ein System, ein Weltsystem. Und der Mensch hat keinen freien Willen, sondern wir sind nur das letzte Ende von vielen chemischen Reaktionen, die vorherbestimmt sind. Die Wissenschaft nennt das, oder die Philosophie besser gesagt, den Determinismus. Wir alle sind vorherbestimmt. Laplace hat das in seinem Laplacischen Dämon hat das ausgeführt, wir alle, wir sind Sklaven unserer Neigungen. Wir sind alle die, die wir, wenn wir uns so fühlen, dann sind wir das. Weil unsere Gefühle ist unsere Identität. Oder Lametri, der Philosoph aus Frankreich, hat gesagt, der Mensch ist eine Maschine, wir alle sind vorherbestimmt Sklaven der Natur. Und ich möchte dich heute fragen, wie ist der Name deines Königs? Und wessen Sklave bist du? Wenn wir hier in Psalm 110 schauen, dann sehen wir, dass Gott ein ganz anderer König ist, weder im Islam noch im Determinismus des Atheismus. In Vers 1 ist ein rätselhafter Vers. Jesus bezieht ihn auf sich in den Evangelien. Dort heißt es, Spruch des Herrn für meinen Herrn. Wer spricht hier mit wem? Die Bibelkenner unter uns wissen, dass es hier offenbart ist, dass Gott ein Gott ist, aber in drei Dimensionen. Das heißt, Gott, er ist gleichzeitig beides. Er ist der unbewegte Beweger, denn er ist ewig. Und gleichzeitig ist er bewegt, und Thomas von Aquin sagt, dass er ist nach innen bewegt. Er ist Liebe, sagt 1. Johannesbrief. Gott ist Liebe. Und was ist Liebe? Liebe ist eine Entscheidung, mich freiwillig jemanden hinzuwenden. Ne? Sagte doch mal ein Ehemann zu seinem Pastor, Pastor, ich liebe meine Frau nicht mehr, was soll ich machen, ich will mich scheiden lassen. Da hat er gesagt, geh zurück zu deiner Frau und liebe sie. Und Und dann hat der Mann gesagt, der kam aus der Postmoderne, du verstehst nicht, ich liebe sie nicht. Liebe ist eine Entscheidung, auch wenn ich nichts fühle. Und Gott ist gleichzeitig unbewegt und gleichzeitig bewegt, das heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist wenden sich einander zu in einer freiwilligen Entscheidung. Unser Gott ist nicht unbewegt, er ist bewegt. Der Vater sagt zu dem Sohn am Tag seiner Taufe, dies ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Der Sohn verherrlicht den Vater, der Heilige Geist verherrlicht den Sohn. Hier ist es in einer Hinwendung zueinander. Und jeder weiß, der selber in sich selber gespalten ist, der weiß, was suizidale Gedanken sind, selbstzerstörerische Gedanken, Selbstverletzung, der mit sich selber im Krieg ist, der sich immer in den Spiegel schaut und sagt, ich kann mich selber nicht leiden. Aber wenn wir zu Christus kommen, dann kommt dieser Friede Gottes auf uns, dann werden wir mit uns selbst versöhnt. Und wenn wir das haben, wenn wir sagen, ich habe mich selbst angenommen, ich kann mich selbst lieben, ich kann ein Ja zu mir selbst sagen, der kann auch andere lieben. So wie Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Analogie. Und genau das hat Gott auch gemacht. Gott hat eine Bewegung nach innen. Er ist in Liebe miteinander zugewandt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und seine Liebe bewegt sich nach außen. Er hat uns geschaffen. Wir sind nicht geschaffen aus dem Determinismus von Aristoteles. Wir sind nicht eine Folge von chemischen Reaktionen und du bist praktisch zwangsläufig auf diese Erde gekommen. Du bist das Ergebnis einer liebevollen, freiwilligen Entscheidung von Gott, Vater. Irgendwann, vor allen Ewigkeiten, habe ich gesagt, du bist meine geliebte Tochter, mein lieber Sohn. Ich habe dich geschaffen. Was für ein genialer Gedanke ist das denn? Dass ich ein ganz anderes Lebensgefühl habe. Dass ich sage, ich bin nicht ein Produkt des Zufalls. Ich bin nicht ein Produkt der Natur. Ich bin kein Sklave der Natur, sondern ich bin ein Gedanke der Liebe und der freien Entscheidung von Gott. Halleluja. Amen. Was für eine wunderbare Freiheit und liebevolle Start hat Gott uns in unser Leben gelegt. Nun sagst du vielleicht, ja, das mag ja sein, Mario, aber trotzdem bin ich nicht frei. Denn niemand hat mich gefragt, ob ich auf diese Welt kommen soll. Und da hast du auch recht. Und trotzdem bist du kein Sklave. Trotzdem kannst du auf deine Existenz antworten. Und zwar auf dreierlei Weise. Du kannst es so machen wie Hiob in Kapitel 3, Verse 3 und 4. Du kannst sagen, ja, ich bin zwar geschaffen, aber ich verleugne meine Existenz. Hiob, als er in seinem Unglück war, in seiner Krankheit, hat an einem Tag all seine Kinder verloren, all sein Eigentum verloren. Und dann sagt er, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde. Und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Hier ist jemand, der Nein gesagt hat zu seinem Leid, Nein zu seiner Existenz. Jean-Paul Sartre, Albert Camus oder Samuel Beckett sagen, es ist absurd, geboren zu werden. Das ist vielleicht nicht der beste Weg, auf die Existenz zu antworten, aber du bist frei. Gott zwingt dich nicht. Gott hat dich nicht als Roboter geschaffen. Nicht mehr lange, hier sind ja auch junge Leute dabei, vielleicht in 10 Jahren, in 20 Jahren, dann wird das wahr, was sich manche junge Männer wünschen. Die sagen immer zu mir, Pastor, ich suche den perfekten Partner für mich. Nicht mehr lange, dann kannst du dir deinen eigenen Ehepartner programmieren. Ne? iRobot. Ne? Die kocht dann sogar das, was du dir willst. Ne? Das kannst du sogar so programmieren, dass sie dir nicht die Suppe mehr versalzt. Ne? Wie dann später vielleicht mal deine Frau, nicht wahr? Die sagt dir dann auch die richtigen Worte. Und stell dir vor, wie romantisch das ist. Du kommst nach Hause, dein Roboter-Ehepartner wartet auf dich und sagt alle die Worte, die du programmiert hast. Was für eine romantische Ehe. Gott wollte es nicht, weil es ist nämlich total unromantisch. Und es ist ein totaler Albtraum, es ist eine Horrorvision. Und Gott wollte dich schaffen als ein freiheitliches Wesen, wenn er dir begegnet, dass er diese Worte hört, ich liebe dich. Das ist der Plan Gottes, deswegen sind wir nicht als Sklaven geschaffen, sondern wir sind geschaffen in Liebe und in Freiheit. Die zweite Antwort, die wir geben können auf unsere Existenz ist, ich bleibe in dieser Welt, ich bin mein eigener Herr. Ich lehne Gott ab als meinen Herrn, ich habe die Natur als meinen Herrn. Party, Party, Freude, Reichtum, Erfolg, der Deutsche sagt Hauptsache gesund, nicht wahr? Das sind meine Götter, wenn ich, Epikur sagt, der griechische Philosoph, das Leben hat keinen Sinn. Das Leiden hat keinen Sinn, der Tod hat keinen Sinn, nur wenn ich ein gutes Leben gelebt habe. Aber was für ein schwerer Weg. Immer in der Angst, weil wir dauernd verlieren wir Dinge. Reichtum ist flüchtig. Das Leben, die Gesundheit ist flüchtig. Viele von uns erleben es gerade jetzt. Wir verlieren. Die Erde ist kein ewiger Ort. Und deswegen, Gott wünscht sich, dass du in einer dritten Art und Weise auf ihn antwortest und sagst, ich möchte zu Gott zurückkehren. 5. Mose 30 heißt es, sieh, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Das ist, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst nach seinen Wegen und seinen Geboten. Denn das ist das Leben. So, Gott hat uns das Leben schon vorbereitet. Gott hat einen Weg geschaffen, durch sein Wort zu ihm zurückzukehren und in Freundschaft mit Gott zusammen zu sein für alle Zeit. Wäre da nicht Adam? Adam, unser Urgroßvater, denn durch seine Sünde ist dieser Weg versperrt. Und Gott weiß, und weil Gott so eine Sehnsucht hat nach uns und weil er weiß, dass wir nicht mehr zu ihm zurückkommen können, hat er einen Weg geschaffen. Und das ist das zweite Mal, dass Gott freiwillig und bewegt aus sich heraus, aus seiner Ewigkeit, aus seiner Dreieinheit heraustritt und er wird Mensch in Jesus Christus. Römer 3. Der gebildete und beste Pharisäer der damaligen Zeit, Paulus, sagt es, sie sind allzumal Sünder, ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus der Gnade, die durch die Erlösung in Jesus Christus ist. Amen. Und er ist König, er wird uns einmal richten, aber er ist auch gleichzeitig der Priester. Psalm 110, Vers 4. Er ist Priester in Ewigkeit nach der Welche Melchisedek. Wer war dieser rätselhafte Priester Melchisedek im Alten Testament? Er war der, zu dem Abraham ging und sagte, ich möchte von dir gesegnet werden. Und Melchisedek ging zu ihm mit Brot und Wein. Das sind die Symbole, die Bilder auf das Opfer, das Gott gebracht hat für uns, damit wir, unsere Schuld bezahlt wird durch das Opfer eines Lammes und Jesus, er selber, dieses Opfer geworden in Christus Jesus. Und wenn wir heute zur Taufe treten, dann gehen wir diesen vierten Weg. Dann werden wir hineingetaucht in den König und gleichzeitig in unseren Priester, Jesus Christus, der selber für uns zum Opfer geworden ist. Wenn wir uns taufen lassen, dann bekennen wir, wir konnten diesen Weg nicht zurück antreten zu Gott. Der Weg war versperrt. Meine Sünde hat mir es unmöglich gemacht. Aber ich habe erkannt, dass dieser König Jesus Christus, er ist Diener geworden, er ist sogar das Opferlamm geworden und ich lasse mich hineintauchen in den Tod und in die Auferstehung Christi. Und durch sein Werk darf ich die Ewigkeit, ewiges Leben mit ihm verbringen, mit ihm zusammen sein. Amen. Wir wollen unsere Augen schließen und ich würde gerne dich einladen, still zu werden, auch in deinem Herzen. Und vielleicht hörst du sie schon, diese Stimme der Liebe. Jesus, er ist König, aber er will dich nicht zum Sklaven machen. Und er hat dich auch nicht zum Sklaven geschaffen. Er hat dich geschaffen in seinem Ebenbild, als ein freies Wesen. Du bist geschaffen in Freiwilligkeit und in Liebe. Und der Herr sagt, ich lege dir heute vor, Tod und Leben. Was wirst du mit diesem kostbaren Leben machen? Vielleicht sind es noch 10 Jahre, vielleicht 20, vielleicht sind es noch 50 Jahre. Eins steht fest, keiner von uns, der in diesem Saal ist, wird in hunderten Jahren noch hier sein. Eins steht fest, in 100 Jahren wird niemand mehr an dich denken. Wird dein Name vergessen sein, hier auf Erden. Die Erde ist nicht unser Zuhause. Und Gott fragt dich, wie wirst du antworten auf deine Existenz? Wirst du deine Existenz verleugnen? Wäre wirklich jammerschade. Wirst du sagen, ich möchte mein eigener Herr sein in einer Welt, in der ich nicht ewig leben kann? Und immer geplagt sein von der Angst zu verlieren, dein Leben, dein Reichtum, dein Erfolg zu verlieren? Oder wirst du die Einladung annehmen, zu dem zurückzukehren, der dein König ist und dein Schöpfer? Er lässt dir die freie Wahl. Und wenn du heute sagst, ich möchte diesen König in mein Leben aufnehmen, Gott möchte eine freie Entscheidung von mir, so wie es hier im Psalm 110, Vers 3 heißt. In Freiheit wird sich das Volk entscheiden. Und ich möchte den empfangen, der mir Herrschaft gibt über alle Schuld, über alle Macht der Finsternis. Ich möchte Jesus mein Herz empfangen. Dann öffne gerade jetzt deine Hand an deinem Platz, als ein Zeichen für den Himmel. Ich möchte gern Jesus aufnehmen in mein Leben. Danke, Jesus. Die Bibel sagt, so sehr hat er die Welt geliebt, so sehr hat er dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben haben. Halleluja. Öffne gerade jetzt deine Hand, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Und ich möchte uns alle bitten, miteinander aufzustehen, auch die, die diese Entscheidung schon getroffen haben. Und wir wollen das Gebet eines Kindes zusammen laut beten. Und wir sagen, Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen. Amen. Lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben. Halleluja. Wenn du diese Entscheidung das allererste Mal getroffen hast, dann lade ich dich ein. Hier sind 8 Zeugen von dem, was Jesus getan hat. Die werden gleich jetzt hier auf die Bühne kommen und dann kannst du dich gerne mit ihnen unterhalten. Wir dürfen Platz nehmen. Wir lassen den Stream auf Facebook und YouTube noch kurz an, weil unser lieber Bruder Fred, der hat gesagt, ich will mein Zeugnis auch vor YouTube und Facebook bezeugen. Deswegen werde ich jetzt nur alleine Bruder Fred nach vorne rufen. Bitte gib ihm einen Applaus. Amen. Bruder Fred, wie hat Jesus dich gefunden?
Vielen Dank, Pastor Mario. Das ist mein Zeugnis zu der Frage, wie hat mich Jesus Christus gefunden? So besser? Wie hat mich Jesus Christus gefunden? Bis zum Jahr 2021 lebte ich ein sehr gebrochenes Leben. Im Sommer desselben Jahres wachte ich eines Tages vom Schlaf auf und merkte, dass ich ein Loch in meiner Seele hatte. Daraufhin sagte ich zu Gott, mein Leben ist mir egal, aber meine Abwesenheit würde tiefe Trauer auslösen. Kurze Zeit später träumte ich, wie ich mich auf einem dunklen Pfad befand und alles um mich herum einfach finster war. Doch plötzlich hörte ich, wie die Engel lobpriesen: Der Herr ist da. Jesus Christus ist hier. Daraufhin drehte ich mich um und sah, wie Jesus Christus angerannt zu mir kam und sagte, erhobenen Hauptes mit seiner Hand ausgestreckt, nämlich so: Kehre um, denn du bist viel zu weit weg von mir. Kehre um, du bist viel zu weit weg. So und in diesem Zustand hat mich der Herr und mein Erlöser gefunden. Gebrochen, hoffnungslos, verloren. Und an dem Tag hat der Herr Jesus Christus mich gerettet. Und ich gab ihm mein Leben. Als ich anfing zu leben, schloss ich auch dieses Loch in meinem Herz, diese Leblosigkeit verschloss ich. Und ich kultivierte eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Und so wurde ich immer glücklicher und erfüllt. Daher, als ich, ja, wie gesagt, anfing zu beten, schloss ich das. Und das war meine Begegnung zu der Frage, wie habe ich Jesus Christus gefunden?
Amen.
Ja, gebrochen.
Bruder Fred, warum lässt du dich taufen?
Oh, ich lasse mich taufen, weil ich den Herrn liebe. Weil Jesus in seiner unendlichen Liebe mich erhört hat, gefunden und restauriert hat. Und aus dieser Liebe heraus möchte ich mich als symbolischen Akt taufen lassen, dass ich ganz und vollständig ihm mein Leben anvertrauen werde. Wenn ich ihn liebe, und aus Liebe heraus möchte ich den Herrn nehmen und folgen. Das ist der Grund, warum ich mich taufen lasse.
Amen.
Jetzt verabschieden wir uns von unseren Zuschauern im Facebook und YouTube und wir lassen nur die Konservenkamera an. Und jetzt bitte ich nochmal alle Täuflinge, inklusive Bruder Fred, nach vorne zu kommen. Gebt ihm mal einen ganz, ganz